Hallo Gregi.
Hoi Doreen, wie geht's dir?
Ja, ich bin ja seit ein paar Tagen im Bett mit Grippe.
Ah, keine Quarantäne, normale, hundsgewöhnliche Grippe.
Ein Hund, also es heisst nicht einmal Grippe, sondern Grippe ist, weil es scheinbar neu in der Schweiz und es ist einfach so eine Erkältung mit Gliederschmerzen, Halsweh und ein bisschen Temperatur.
Ja, darum sehen wir uns ja ausnahmsweise mal nur per Zoom, gell?
Genau, jetzt sind wir am Zoomen und ich bin in dem Zustand, es hat die Nase wie verrückt gelaufen und Husten. Und dann kommt schon unter der Maske keine Luft mehr über. Und ich bin zu Basel gsi und habe natürlich noch hei. Und dann wirst du im Zug angeschaut wie ein Schwerverbrecher.
Du hast ohne Maske.
Mal schon mit Maske. Aber weißt, wenn du so verkältet bist, dann habe ich fast keine Luft mehr gehabt unter der Maske.
Okay, aber bist doch nicht immer noch so ein guter Bürger, der selbstständig Maske nicht abzieht. He?
Ja, wer willst du denn machen?
Ja, das wäre ja. Das könnte man gar noch durchspielen. Was ist, wenn dann wird die Maske abgezogen und du wirst nachher bestraft? Hast du einen Rechtfertigungsgrund, oder?
Was? Versticken wegen.
Ja, was ist das? Schöne Prüfungsfrage. Ja.
Ja, und dann hat es mich ins Bett gehauen. Und Skirennen sind dann leider alle. Weißt, ich bin nicht mehr in der Lage, so wirklich etwas denken, aber so Skirennen wäre perfekt gewesen. Leider sind dann die alle ausgefallen. Und dann habe ich angefangen, Schach-WM zu schauen. Hey, das ist das Spannendste, was es gibt. Musst du dir vorstellen, dann hast du vorne so ein Kabäuschen, wo die zwei Protagonisten spielen, der Nepo gegen den Carlsen. Und hinten hast du so Kommentatoren. Und das ist gewesen, Dana Maciuk und Vichy Anand, ein ehemaliger Schachweltmeister. Und dann passiert vorne auf dem Brett etwas und dann diskutieren die, was sie als nächsten Zug würden machen. Und dann bist du gespannt, was dann 20 Minuten später vielleicht vorne einer am Brett zieht, weil du denkst, macht er jetzt wirklich das, macht er etwas anderes? Und der Carlsen ist super drin, Erwartungen zu widerhandeln. Also der hat sehr oft dann etwas anderes gemacht als prognostiziert und ganz viel Zeug zum ersten Mal. Und dann kommst du ganz viel Hintergrundwissen über, weißt du, aus der Schachgeschichte. Oder dann sagt man, ja, die Eröffnung oder der Zug in dieser Situation haben erst 7 Leute gespielt in so und so vielen Partien. Also
Das
hey, so.
ist wie eine flache Etappe Tour de France schauen, oder?
Nein. Hey, hu,
Bisschen
spannend.
spannender, ja. Okay.
Hey, und dann weißt du, Psychoterror. Dann ist zum Beispiel der erste Zug macht immer einen Prominenten. Also es kommt der Prominente Gregor Münch und dann sagt der Carlsen, der weiss hat, der Emissor, hey, jetzt ziehe der Bauer von dort nach dort. Einfach als erster Zug. Weißt du, so wie der Unsinn, einmal der Anstoß, wo irgendein Prominente in einem
Oder der
Fußballspiel macht.
Baseball, der erste Baseball, der geworfen wird und so, genau.
Genau, hey, und dann ist Psychoterror. Dann sagt der Carlsen, weißt du, und nachher macht er den ersten Zug, schüttelt Hände, geht raus und dann fährt die Partie erst an. Auf jeden Fall gibt dann der Carlsen, sagt irgendeinem arabischen Scheich etwas ins Ohr, der macht einen Zug. Und natürlich für den Gegner ist dann klar, das ist der erste Zug, das ist jetzt die spanische Eröffnung und im Kopf geht schon das Kino ab. Und nachher nimmt man die Figuren wieder zurück. Und daher fährt der Carlsen wirklich an und macht etwas ganz anderes, als er dem Scheich vorher ins Ohr geflüstert
Also ist
hat.
nur ein symbolischer erster Zug, der gilt noch nicht.
Nein, der gilt noch nicht. Weißt du, auch mit Zeit und so, das muss er dann formell richtig starten. Aber scheinbar macht man das sonst nicht. Aber du siehst, wie mit scharfen Messern die gewetzt und gekämpft werden.
Also du hast offenbar lustig gehabt. Ich habe mich mit ganz profanen Beweiserhebungsmethoden auseinandersetzen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal darüber erzählt habe. Seid ihr der Machine Identification Code etwas?
Das ist bedruckte Sache, oder?
Ja, recht verreckt. Also, ich habe einen Klient, dem wird das Urkundendelikt vorgeworfen und wir haben die Aussage verweigert. Aber es hat sich aus dem Kontext heraus ergeben, dass das Dokument aus dem Land X muss kommen, aus einem afrikanischen Land muss kommen. Aus dem Kontext möchte ich es nicht genauer sagen. Das
Was
Dokument
ist denn
muss aus
für ein
dem, ein amtliches
Dokument?
Dokument, das amtliches
Ah,
Dokument
samtliches, ja.
aus einem bestimmten Staat. Und wir haben die Aussage aber verweigert Und nachher kommt während einer staatsanwaltschaftlichen Einvernahme wird ein Vorbericht, also vom Forensischen Institut, vorgehalten. Und dort steht, ja, das Dokument ist in Deutschland ausgedruckt worden.
Voilà.
Und hat dann da interveniert und will sagen, ja, das ist nicht nachvollziehbar. Es ist einfach so die Aussage gekommen, Abklärungen und so haben ergeben, dass das Dokument in Deutschland gedruckt worden ist. Und dann habe ich mich mit dem noch zum Glück, also noch selbstverständlich nicht zufrieden gegeben und habe wieder nachfragen. Habe nachgefragt, dann hat es eine ergänzende Stellungnahme gegeben vom Vor und haben dann erklärt, wie sie zu dem gekommen sind. Also, die haben können herausfinden, die hätten können, genau, also die Auskunft sei gekommen von der Europol und dort von der Abteilung Falschgeld.
Okay.
Und die haben dort offenbar eine Datenbank, die können jetzt abgleichen mit einem Ausdruck und findet dann heraus, von welchem Gerät das, wo das Gerät hingeliefert worden ist, das Druckgerät hingeliefert worden ist, wo der Ausdruck kommt. Wo der Ausdruck herkommt. Das habe ich ganz kompliziert gemacht.
Also die können sagen, welche Maschine hat das Dokument gedruckt.
Genau, und die können auch sagen, wo die Maschine hingeliefert worden ist. Der Drucker hingeliefert worden ist.
Aber der Drucker hat nicht auch noch ein Ortungsgerät, das wissen, welcher Drucker jetzt bei mir im Büro steht.
Nein, das nicht. Aber offenbar ist bei jedem Ausdruck ist ein Code, so der Machine Identification Code, hinterlegt. Ja. Also ganz, ganz kleine, unsichtbare, gelbe Punkte. Früher sind es nur gelbe Punkte bei Farbausdrücken, mittlerweile scheinbar eben auch bei Schwarz-Weiß-Ausdrücken, wo die eine zentrale Datenbank haben, wo die Maschinen, also die Druckerhersteller, müssen so eine Art Backdoor machen und müssen in jeden Drucker einen individualisierenden Code einbauen, der auf jedes fucking Dokument draufgedruckt wird.
Es ist wie in den mit den Koffern, wo du fliegst, wo es ja irgendwie einen Schlüssel gibt, wo alle Koffer aufmachen können.
Gibt es das? Habe ich nicht gewusst, ja.
Ja, mal, das gibt es auch.
Okay.
Aber bei Drucker habe ich es nicht gewusst. Das ist krass.
Ja, und dann habe ich das noch ein bisschen darüber nachgelesen. Und eben, also ich bin immer noch nicht damit zufrieden, weil es ist immer noch nicht klar. Sie behaupten einfach, die Information hätten wir rüberkommen von dieser Geldwäscherei-Werkstatt. Und dann hat sie mal, warte, jetzt muss ich ganz kurz etwas nachlesen, sorry. Weil es hat einen ganz schlimmen, krassen Fall gegeben. Warte mal, sorry, ich muss es erst suchen, es ist zu krass.
Für krasse Sachen warten wir gern. Also auf jeden Fall habe ich dann irgendeine 7-Stunden Schachpartie geschaut, um Zeit zu überbrücken.
Ja.
Die längste Schachpartie ever, die es gegeben hat.
Ja.
Und dann hast du vielleicht mitbekommen, hat der Carlsen dann gewonnen gegen den Nepo.
Ja. Nein, ich habe geschafft.
Und noch in der Folgepartie ist jetzt der Nepo komplett zusammengebrochen. Der hat jetzt von den letzten 3 Partien nochmal 2 verloren.
Ja.
Das hängt natürlich mit dem Mentalen zusammen.
Okay.
Aber ja, hast du einen krassen Fall gefunden?
Ja, also genau. Es gibt einen Fall, da hat ein Whistleblower, wir haben ja schon mal gerade letztens über Whistleblower gemacht, das ist
ja, da habe ich super viel Feedback
bekommen. Reality Leaf Winner. Sie hat hochgeheime Dokumente von der US Air Force geleakt. Die sind dann über WikiLeaks sind in Umlauf gekommen. Und dann hat der Intercept, das ist eine Zeitung, hat die ausgedruckten Dokumente gekannt und hat sie veröffentlicht. Also man hat dann in der Zeitung hat man sozusagen Bilder gesehen von diesen Dokumenten oder nochmal abgefüttert. Man hat sie scannt und als PDF-Dateien veröffentlicht. Ne? Die ausgedruckten Dokumente sind dem Intercept zugespielt worden. Der Intercept hat die scannt und hat dann die Scans als PDF-Dateien veröffentlicht. Und die Scans haben dummerweise, und sogar noch auf diesen Scans sind die Farbdruckmarkierungen drauf gewesen. Und da hat man herausgefunden, von welchem Drucker das ausgedruckt worden ist. Und somit ist man auf den Whistleblower gekommen.
Also was kann man denn machen, dass man das nicht kann? Steht das auch in dem Artikel, wo jetzt da
gerade vor dir hast? Nein, das steht so nicht. Nein, das kann man tatsächlich nicht. Aber man müsste wissen, wo der Code ist und dann vermutlich wieder
umschreiben. Ja gut, nein, man kann das Zeug nochmal durch eine Druckmaschine tun. Wenn ich es jetzt drucke und nachher nochmal kopieren. Oder meinst du?
Scheinbar ist das möglich mit der Technik. Aber man müsste sich dann fast überlegen. Oder der gewiefte Verbrecher muss sich überlegen, dass er Drucker im Ausland auf dem Schwarzmarkt kauft. irgendwo in einem anderen Land und dann mitnimmt. Ja, wie sie wissen ja nur, wo es ausgeliefert worden ist, der Drucker, oder? Und ein Endkunde ist in der Regel, wird das nicht registriert. Natürlich mit all diesen hübschen Kundenbindungsprogrammen, mit der Cumulus-Karte, mit der Coop-Superkarte etc. sieht man selbstverständlich dann einen Endkunden, selbst wenn du Bar zahlst. Mhm. Ja, also. So viel zu den Artikel 115 fortfolgen, die geschädigte Person.
Ja, ich finde es sowieso krass, was bei diesen Druckern mit uns machen. Ich meine, magst du dich noch erinnern, wenn du in den 90er Jahren einen Drucker gekauft hast oder anfangs 0er Jahre, der Drucker hat ewig gegeben. Wir haben im Büro bis vor kurzem noch so alte Drucker gehabt. Und wenn du heute einen Drucker hast, dann stellt er dir automatisch programmiert ab nach so und so vielen Ausdrücken.
Ja, das ist ein kommerzielles Interesse. Das andere ist einfach ein
Ja, aber es ist ja sowas, aber es ist ja sowas von einer Sauerei.
Ja, aber das andere finde ich noch viel größer Sauerei. Ich kaufe ein Gerät und
ich sage, Kombi, Drucker kaufen ist per se so eine Reihe, genau, und spricht genau. Wieder mal für unser digitales Büro.
Nein, komm, wir fangen wieder an, handschriftlich. Genau. Also, gehen wir mal zum Artikel 115, sind wir gerade stecken geblieben, oder?
Also, Gregor, weil ich ja in meinem Bett
krank?
Bin...
Bist du krank?
Nein, aber ich habe nicht einmal ein Stepio da.
Hast du schon etwas ausgedruckt, oder kannst du am Bildschirm anschauen? Was sollst du vorlesen?
Nein, ja. Ich weiß noch ungefähr, was drin steht. Aber,
also, was steht im Artikel 115? Also, ist so ein kurzer Artikel, den kann ich schon vorlesen. Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Aus der geschädigten Position gibt es ja bestimmte Verfahrensrechte und dort ist ja wichtig, eben die unmittelbare Verletzung im Gegensatz zu der sogenannten Reflexgeschädigten, die eben kein Parteirecht wahrnehmen können.
Also man ist Träger von einem Rechtsgut und durch eine Strafnorm ist die geschützt, das Recht.
Genau. Man darf nur die unmittelbar Verletzten haben die Möglichkeit. Und wer zu einem Strafvertrag berechtigt ist, gilt in jedem Fall als geschädigte Person.
Genau.
Ich glaube, das lange schon, oder?
Aber geschädigte Person heisst nicht unbedingt und automatisch Parteirecht.
Nein, musst du noch konstituieren
als Privatkläger.
Aber das ist sozusagen die Voraussetzung, genau.
Mhm.
Ja.
Gut,
und dann haben wir 116.
Sind Opfer also, wahrscheinlich, oder?
Genau, sagt der zweite Abschnitt. Wir sind jetzt im dritten Kapitel, geschädigte Person, Opfer und Privatklägerschaft. Der erste Abschnitt, geschädigte Person, hat nur einen Artikel. Der zweite Abschnitt ist Opfer und das fängt mit Artikel 116 mit der Begrifflichkeit an.
Gut, also ich probiere mich bei der geschädigten Person. Das ist die Person, die unmittelbar beeinträchtigt ist in körperlicher, sexueller oder psychischer Hinsicht.
Genau, die haben spezielle Rechte, aber nur die. Also eine Geschädigung von einem Vermögensdelikt insbesondere kann nie Opferstellung haben.
Ja, der Begriff vom Opfer ist enger als der von der geschädigten Person.
Genau, früher ist es, glaube ich, wissen, im Opferhilfegesetz ist die Legaldefinition gewesen. Und das ist, glaube ich, seit der StPO. Seit eidgenössisch jetzt direkt im Gesetz, oder?
Die besonderen Rechte der Opfer?
Ja, ich glaube, da können wir im Moment nur aus der Vogelschau. Das ist so detailliert, da gibt es ganz viele Aspekte, die man diskutieren
können. Also partiell hast du Recht auf Aussageverweigerung.
Genau.
Hast Recht auf Information. Und dann gibt es jenste Bestimmungen, wo Schutz vom Opfer im Auge haben.
Ja, genau. Also, da hast du insbesondere Schutzmaßnahmen. Da geht es vor allem nicht um. Da hast du einen Anspruch, dass nicht direkt konfrontiert wird. Das hat sich jetzt sowieso ein bisschen in der ganzen Corona-Zeit etabliert, dass man sowieso nicht mehr direkt konfrontiert wird. Das nimmt man jetzt so ein bisschen als Vorwand, dass man gar nicht mehr aus dem gleichen Raum sein muss. Das hast du festgestellt.
Ja, ich finde sowieso.
Bei Vermögensdelikt und so.
Ja.
Aber es ist ja so, eben bei der. Also, wir kommen da später sicher.
Aber rein. Darf ich schnell?
Ja.
Also, so rein. Weißt du, so als Opfer, ich verstehe zwar, dass es sehr unangenehm ist, wenn der Täter hinten drin sitzt, aber ich fände es, glaube ich, noch viel unangenehmer, wenn ich wüsste, dass der Täter mich sieht, via Spiegelzimmer oder Aufnahme, ich aber ihn nicht.
Mhm.
Oder findest du das aber nicht auch ein bisschen komisch?
Ich habe mir das jetzt noch nie so gedacht. Ja, schlussendlich ist das Entscheid vom Opfer.
Ja, oder?
Und aber die wollen das in den meisten Fällen, wenn sie das nicht. Und Aber du gehst auch immer nachher ins Einvernahmezimmer,
eben,
oder?
Eben, habe ich gerade will ansprechen, wie du das handhabst, wenn du Verteidigung bist. Es wird eine Videoübertragung gewünscht. Der Klient ist hinten in der Zelle. Wie machst du denn einmal? Bleibst du hinten beim Klienten in der Zelle oder gehst du ins Einvernahmezimmer?
Ich gehe eigentlich konsequent immer ins Einvernahmezimmer. Irgendwie, also einerseits natürlich, also kannst du schneller intervenieren, also wenn ich aus dem Abstand raus musst telefonieren, einem Staatsanwalt, um eine Korrektur machen, dass du schneller kannst auf Suggestivfragen oder auf andere Gegebenheiten kannst reagieren. Aber andererseits auch, dass der Klient wie vertreten ist, oder? Dass die befragte Person potenzielle Belastungszeugen, merkt, da ist jemand vertretend für die betroffene Person, dass es einem zumindest in meiner Vorstellung ein bisschen schwerer fällt, die Unwahrheit zu sagen. Oder? Solche die Gedanken dahinter. Und in keiner Art und Weise etwas wie Einschüchterung oder so, sondern es geht mehr darum, dass der Grundsatz von dieser Konfrontation, und eigentlich der Grundsatz von der Konfrontation ist eigentlich, oder wie ich das verstanden ist, man muss den, den man belastet, in die Augen schauen und sagen. Oder? Man soll es nicht in seiner Abwesenheit können sagen, sondern man soll es in seiner Anwesenheit sagen. Ich finde, das ist noch ist ein wichtiger Aspekt des Konfrontationsrechts, neben der Möglichkeit, Ergänzungsfragen zu stellen.
Ja, und ich finde, auch wir als Verteidiger haben ja, der Staatsanwalt ist ja dann immer beschäftigt mit seinem Protokoll und reinschreiben und unterbrechen. Und wir als Verteidiger können ja dann wirklich die Person auch im Blick nehmen und Körpersprache anschauen. Und ich finde, man merkt halt schon, oder man hat schon das Gefühl, wir als Menschen, wenn wir irgendwie das Gefühl haben, irgendetwas stimmt nicht. Das kann natürlich auch Nervosität sein und, oder so, aber man hat ja dann schon irgendwie ein Gefühl, wo man dann das Gefühl hat, irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas passt nicht.
Ja, oder man hat
auch das Gefühl... das hast du eben per Video nicht. Für das musst du dann wie einsitzen.
Und du kommst ein besseres Gefühl über, lohnt sich eine ganze Frage nicht, ist es Risiko, ist es keins. Du kannst die ganze Stimmung, da gebe ich dir recht, ein bisschen abschätzen. Ein weiterer Aspekt, du kannst schauen, dass geschädigte Vertreterin oder Vertreter nicht vorsagt, du kannst intervenieren, oder? Du siehst nicht die Abliste von der Notizen, das gibt es ja ab und zu, dass Notizen mitnehmen und ablisten, das siehst du vielleicht in der Videoübertragung auch nicht richtig. Also es ist zentral, dass man im gleichen Raum ist. Ja.
Weißt du noch, der Polizist, der mal als Geschädigter einvernommen worden ist und dann auf die Polizeidatenbank während der Einvernahme zugegriffen hat, um Infos abzusaugen, um aussagen
zu können? Nein, das ist anders gewesen. Er ist als, er hat teilgenommen. Unsere Klienten sind befragt worden und hat eine Ergänzungsfrage stellen und hat die Ergänzungsfrage genommen von seinem Handy, wo er dort Daten
hat. Eben, Daten aber er hat, gut, also, ja, aber er hat während der laufenden Einvernahme hat er als, auf die Datenbank zugegriffen, wo er als Polizist halt auch auf dem Handy Zugriff gehabt hat.
Genau.
Dann haben wir ja, oder haben glaube ich, oder du.
Du bist ganz leicht nervös geworden, ja.
Nein, also ich habe
nicht nervös, Platz, oder bist leicht direkt geworden, ja.
Ich habe auf Platz Strafanzeige gestellt.
Ja, das war ein Armer gewesen, ja. Ja, genau, und dann hat man weitere Sachen, du hast das eigentlich das Wichtigste gesagt, das Recht auf eine besondere Zusammensetzung vom Gericht wird eigentlich selten wahrgenommen, nach meiner Wahrnehmung.
Was? Jetzt habe ich, sorry, ich habe, was
Entschuldigung, jetzt? Eben auch das Recht auf eine besondere Zusammensetzung vom Gericht zum Beispiel, das ist noch, ist auch noch bei der Stellung der Opfer, weißt
dass man Anspruch aha, hat. Aha, du bist bei der Stellung der Opfer.
Genau, ja. Oder das Recht auf Begleitung durch eine Vertrauensperson, finde ich auch noch, ist auch noch ein wichtiger Aspekt. Oder?
Ja, das erlebt
das man ja immer wieder. Sonst nicht. Ja, ja, gut, aber das finde ich auch, ist auch richtig.
Nein,
also bin wirklich betroffene Opfer, ja. Mhm. Ja, komm, das lange doch, du musst genesen. Ich will dich da nicht
hören. Ich muss dir ehrlich sagen.
Der nächste wäre Artikel 118, lieber Dori, Privatklägerschaft. Und dann hättest du einen Rückfall, wenn wir den jetzt schon wieder besprechen.
Du, ich bin ja so, weißt, so vereinsamt in meinem Bettli mit meinem Schach. Also ich habe richtig Freude, dich zu sehen. Ich ja. So richtig ins Plaudern.
Aber hast du eine Sicherheitsquarantäne gemacht, oder nicht?
Mal, natürlich.
Ja, bis du getestet worden bist, oder was? Bis du getestet also, hast, ja.
Also ich bin dann zum Hausarzt sogar, also es ist mir wirklich nicht so gut gegangen. Und dann hat der mit mir gerade einen Test gemacht.
Mhm. Gut.
Und ich habe auch Selbsttest gemacht. Ich habe 3 oder 4 Selbsttests gemacht in den letzten paar Tagen.
Du meinst die genauen Selbsttests?
Ich habe nur die genauen Selbsttests gemacht. Und ich habe genaue negative Befunde.
Okay, sehr gut. Also hey, dann wünsche ich dir ganz gute Besserung noch.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann schreit er ja voran. Wir haben bald die besinnliche Zeit. Ich glaube, dann nehmen wir ein oder zwei dann im Voraus auf, oder? Für über die Tiertik könnten wir machen, damit wir durchsenden können.
Ja, müssen wir.
Ist einverstanden, oder?
Ja, müssen wir auf jeden Fall.
Gut, super. Also,
sobald ich fit bin, melde ich mich für ein
super.
Termin. Gut, mach's also. Gut.
Bye bye. Ciao, tschüss. Ciao,